Hallo liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, lass uns über Klassik reden. Hier ist Holger Wemhoff und ich freue mich in dieser Ausgabe sehr auf meinen neuen Gast, einen der jüngsten wirklich Weltklasse-Cellisten. Ursprünglich, daher kommt nämlich seine Familie, kommt er aus dem Iran, ist aber in Österreich aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin. Sein Name ist Kian Zoltani. Großartiger Musiker, wie man auch auf seinem neuen Album mit Mozart-Klaviertrios mit den beiden Barenboims Michael und Daniel hören kann. Und darüber hinaus wahnsinnig guter Koch, wahnsinnig guter Zauberkünstler. Und wir haben noch so die ein oder andere Leidenschaft, die wir gemeinsam haben und über die wir uns intensiv austauschen werden. Und vielleicht ist es ja auch was für Sie. Also, herzlich willkommen, Kian Zoltani.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Wie war dein Sommer bisher?
Abwechslungsreich eigentlich. Viele Konzerte, aber auch ein bisschen Entspannung. Urlaub. Also Urlaub heißt immer
üben.
Nur üben, genau. Nur üben, keine Konzerte. Das ist Urlaub. Also und ein bisschen baden.
Cool. Hört sich sehr schön an. Obwohl Sommer ist ja eigentlich immer so die Festivalzeit, auch die klassische, ne? Hast du auch einiges gespielt in diesem Jahr?
Ja, ich war ein paar Mal in Amerika, in den USA mit einem sehr, also komischen Zeitplan quasi. Ich war eben in New York habe ich gespielt und in dann Colorado und dann bin ich für eine Woche wieder zurückgeflogen hierher und dann wieder zurückgeflogen nach Chicago für 3 Tage nur und dann wieder zurückgeflogen. Das war ein Hin und Her, also Jetlag.
Gerade vom Jetlag erholt hast, fällst du in den nächsten.
Quasi, und ich habe gar nicht erst versucht, das irgendwie zu überwinden, sondern ich bin quasi drin geblieben in der amerikanischen Zeit irgendwie. Also es gab ein paar Festivals, Ravinia Festival zum Beispiel,
ja,
war berühmt. Ich zum ersten Mal jetzt.
Ja.
Und das war echt toll, so Open-Air-Konzert vor 9000 Leuten.
Wahnsinn.
Und dirigiert hat kein anderer als Itzhak Perlman, den man sonst als Geiger kennt natürlich, aber der jetzt auch mittlerweile dirigiert. Und wir haben uns zum ersten Mal getroffen und es war für mich ein also großes Privileg, eines meiner großen Vorbilder
absolute
zu treffen.
Absolute Legende.
Ja,
ja,
total.
Absolut. Kian, ich habe auch gesehen in deinem Schedule, das ist nicht das letzte Mal Amerika für das Jahr gewesen. Du hast in Naples, glaube ich, noch einiges vor in diesem Jahr, oder?
Genau,
oder,
ja.
Oder demnächst, sagen wir es so.
In der nächsten Saison.
Genau, in der nächsten Saison.
Nicht mehr in diesem Kalenderjahr, aber in der nächsten Saison allerdings, genau, gehe ich nach Naples. Also es ist gerade so am Beginnen. Amerika hat gerade für mich begonnen quasi, also genau die letzte Saison, würde ich sagen, war so der Startpunkt für mich, wo wir haben angefangen, einen Fuß zu fassen dort, wirklich mit Orchestern regelmäßig eine Verbindung aufzubauen. Bisher hatten wir ja mehr so Europa gemacht, also wenn ich sage wir, meine ich jetzt mich und mein Team und Management und so weiter. Und jetzt beginnt Amerika. Also ab jetzt gehe ich wirklich 2-3 Mal im Jahr hin und habe verschiedene Konzerte, Beziehungen zu verschiedenen Orchestern und ich freue mich sehr, sehr drauf.
Jetzt gehen wir mal ganz kurz, also wir sind jetzt schon richtig weit weg, aber wir gehen ganz kurz mal so ein bisschen wieder in die Heimat. Kian, es gibt für jeden Gast zu Beginn ein bestimmtes Getränk. Du kannst, wenn du gesagt hast, du stehst morgens gerne mit einem Smoothie auf, den du dir frisch selber machst, bin ich ganz froh, dass es für dich nicht alkoholisch ist heute, weil ich habe auch schon Mari Samuelsen zum Beispiel, die musste hier Kartoffelwodka trinken um diese Uhrzeit.
Wow.
Das ist heftig. Ich habe was anderes für dich eingegossen, was du kennen müsstest. Wollen wir anstoßen?
Gerne.
Okay. Habe ich lange nicht mehr getrunken.
Ja, kenne ich. Da kenne ich sofort. Almdudler, oder?
Das ist Almdudler. Magst du den unwissenden deutschen Hörern erklären, was ein Almdudler ist?
Ich weiß es selber nicht, ganz ehrlich. Es sieht aus wie Apfelsaft gespritzt und dann schmeckt es doch irgendwie anders. Also es ist auf jeden Fall ein österreichisches Getränk, oder? Ich bin eh überrascht, dass ihr das überhaupt hier habt. Weiß nicht, wo ihr das, auf welchem Schwarzmarkt ihr das hier erworben habt. Illegal. Okay, gut.
Genau.
Toll auf jeden Fall. Also es ist irgendwie so ein komischer Apfelsaft, der doch irgendwie besonders schmeckt und auf der Flasche so ein paar Tiroler, ich glaube, ein Tiroler Getränk, sind so zwei Tiroler drauf.
Die Spaß haben auf jeden Fall.
Ja, ist
auf jeden Fall. Flasche.
Ich verbinde das total immer mit Österreich und Heimat auf jeden Fall.
Genau, ich glaube, da sind wahnsinnig viele Bergkräuter drin.
Das wird es sein, ja.
Genau. Kia, mein Lieber, sag mal, ich habe gelesen, du zauberst gerne.
Also fernab vom Cello meinst du jetzt, ja.
Ja, über das Cello reden wir noch, keine Sorge.
Also, sehr, wie soll ich sagen, selbstbewusster Kommentar von mir gerade.
Ja, unbedingt.
So ein bisschen selbstverliebt eigentlich. Ich nehme es zurück. Also ja, ich zauber gerne.
Wirklich?
Also ist mehr so wieder so ein Hobby, das ich früher hatte und das mir so ein bisschen nachläuft jetzt. Irgendwie Leute haben davon gehört und jetzt werde ich nicht mehr los. Aber ich mache es auch gerne noch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag das praktiziere.
Okay.
Und für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, zaubern heißt einfach so ein bisschen Sleight of Hand, also ein bisschen mit Karten, diese Kunst der Kartentricks habe ich wirklich so ein, zwei Jahre lang intensiv mich damit beschäftigt.
Okay.
Das war so eins meiner Hobbys und ich bin immer noch fasziniert von dieser Kunstart. Mhm. Aber mittlerweile ist es wirklich, ist noch so ein Partytrick vielleicht. Mhm. Wenn mal hier ein Pack Karten rumliegt, dann mache ich einen kleinen Trick zum Vergnügen, aber es ist nichts Ernstes.
Schade, hätte ich mitbringen sollen.
Und ein paar Leute sind darauf aufmerksam geworden und ich wurde tatsächlich angefragt für einen Kindergeburtstag. Dann, ja, da saß eine Frau, die dann mich gebeten hat, dass ich zu ihrem Kindergeburtstag komme. Es hat sich dann nie ergeben tatsächlich.
Du hast nicht zugesagt?
Ich habe gesagt, ja, melde dich und dann irgendwie.
Okay, dann ist aber nicht dazu gekommen.
Ist nicht dazu gekommen.
Du weißt ja selber, heute ist es ja bei klassischen Musikern so, die brauchen gerne zur Vermarktung noch so ein Add-on.
Ich habe aber schon ein Add-on. Ich bin der Prince of Persia.
Natürlich bist du das, genau. Ich kannte tatsächlich Prince of Persia nur durch das Videospiel.
Ja, da hat es angefangen.
Da hat es angefangen.
Ja,
genau, auf der
Film
auf der
basiert
PlayStation.
Auf, ja. Das Spiel ist noch älter als PlayStation. Das Spiel ist erstmal PC.
Das stimmt.
2D oder richtig. Nicht mal PC, ich weiß nicht, also wirklich zweidimensional. Ja. Und dann kam es auf PlayStation, Prince of Persia, The Sands of Time und dann eine Trilogie und dann noch mehr. Ich habe alle gespielt, es war genial. Und dann kam erst der Film.
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe die auch gespielt.
Wirklich?
Ich bin ein totaler PS4-Nerd.
Ich auch.
Bist du wirklich?
Ja, total.
Ein Riesenfan davon.
Was mich geprägt hat, wirklich total, also ich habe vor PlayStation sogar noch Nintendo 64 gespielt.
Ja, ich auch.
Das war genial und das beste Spiel vielleicht immer noch aller Zeiten, Legend of Zelda Ocarina of Time.
Natürlich.
Das hat
natürlich
mein Leben verändert.
Ich könnte sogar noch die Melodien mitpfeifen,
natürlich,
glaube ich.
Ich habe mir sogar, also ohne Witz jetzt, eine Ocarina zugelegt. Mein Vater hat eine Ocarina zu Hause, er ist ja Blasmusiker. Und habe ich dann die Melodien...
Fagottist, oder?
Fagottist, ja.
Genau.
Und noch andere Blasinstrumente.
Ja.
Und ich habe dann alle Melodien gelernt, auf der Ocarina zu spielen.
Wie geil ist das
Nerd.
Denn?
Nerd. Ja, also wir können noch stundenlang drüber reden.
Zwei Nerds.
Ja,
gut, also PlayStation und Zaubern top. Kochen?
Mittlerweile ja.
Hat geklappt.
Also
mit Anleitung?
Ich habe es von Freunden ein bisschen gelernt und.
Okay. Das hilft meistens sehr.
Ja, also wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, dann
deswegen
hätte ich gesagt
ich,
nein.
Weil ich gelesen habe, irgendwie, dass du mit Kochen so gar nichts am Hut
nein.
hattest. Ne,
genau,
eine lange
das hat vor einem halben Jahr angefangen.
Mhm.
Dadurch, dass ich auch angefangen habe, vor einem halben Jahr mich wirklich in Sport reinzusteigern und das intensiv zu machen. Und dann lernt man auch so ein bisschen, dass man sich auch gut ernähren muss. Mhm. Und dann lernt man noch dazu, dass das sehr schwer ist, sich gut zu ernähren, wenn man in Restaurants geht und nicht genau weiß, was einem da serviert wird. Also habe ich angefangen, mir mein eigenes Essen zuzubereiten, weil man da wirklich weiß, was da reinkommt. Und dann wirklich eine Leidenschaft dafür entdeckt. Und mittlerweile koche ich viel lieber gerne, als irgendwo anders hinzugehen.
Du bist auch so ein, und ich glaube, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit, du bist auch so ein richtiger Film-Nerd, ne?
Total. 100% Film-Nerd, ja.
Also mit anderen Worten, so ein Heimkino-Fan mit super optimalem Bild und Ton ist dir gar nicht so wichtig, dir kommt es auf den Film an sich an.
Nee, ich habe ein Heimkino.
Hast du auch.
Das war mein Traum, seit ich ein Kind bin, wenn ich eine eigene Wohnung habe. Ich habe zwar noch keine eigene Wohnung, aber wenn ich mal selbstständig wohne, fern von zu Hause, das allererste, was ich will, ist ein Heimkino. Und das war mein Nummer eins Kriterium, als ich die Wohnungen ausgesucht habe. Passt hier ein Heimkino rein, beziehungsweise gibt es eine Wand, die weiß ist und groß genug, wo ein Projektor, ein Beamer, ich bin in die Wohnung reingelaufen, in der ich jetzt wohne und das war sofort klar, die Wohnung will ich, weil die Wand ist perfekt.
Ja.
Und das habe ich, das Erste, es stand noch kein Essenstisch, es stand noch kein Bett, es gab nur eine Matratze, aber das Erste, das schon stand, war das Heimkino in der Wohnung.
Großartig.
Ja.
Das ist Hammer. Wir waren bei den Filmen, wir haben da gerade schon irgendwie festgestellt, dass wir beide auch riesen John Williams Fans sind. Mhm. Man weiß ja, dass der auch für große Musiker, also ob nun Perlman, Yu-Yu Ma, Lang Lang, Barbara Bonney, das sind ja große Classic-Stars, für die hat er ja alle komponiert. Könnte ja auch noch für dich was kommen. Das wäre doch
man
der...
Man wagt zu träumen, ja. Ja, also es müsste dann, also nichts gegen ihn, aber es müsste relativ bald passieren, oder? Also er ist jetzt schon wirklich ein reifer Mann.
Ja, und sein letzte Star Wars Musik hat er gerade auch komponiert. Ne?
Das genau, wie er selber gesagt hat, das ist der letzte Soundtrack, den er machen wird.
Mhm.
Disney behauptet, es ist der letzte Star Wars Film, stimmt natürlich überhaupt nicht.
Selbstverständlich nicht.
Genau, aber wenn er mal weg ist, dann ist es tatsächlich in einer gewissen Art wirklich der letzte Star Wars Film,
ja,
weil
für mich
Star
auch.
Wars ist 90% ist die Musik.
Ja. Und ich finde sogar, dass die Ableger auch mit der Musik, die eben nur in Rudimenten, ja, war keiner, es war ja bei Jurassic Park genauso, alle Komponisten, die nachkamen oder Harry Potter, die haben sich natürlich auch bei den John Williams Themen bedient.
Natürlich.
Aber trotzdem hörst du eben diesen Unterschied.
Natürlich, ja. Das ist einmalig.
Er hat aber gesagt, dass er trotzdem weiter komponieren wird.
Ja, ich glaube, er wird komponieren bis zum letzten Atemzug.
Ja.
Er kann ja nicht anders.
Ihr habt euch ja schon mal getroffen.
Ja, allerdings.
Da hättest du ihn fragen müssen.
Habe ich mich nicht getraut. Also das war in Tanglewood vor einem Jahr und ich habe am selben Tag Yo-Yo Ma zum ersten Mal getroffen. Ja, das
oh mein
das
Gott.
Das erste Mal schon unglaublich für mich. Und ich wusste aber, dass John Williams, die haben zusammen ein Stück uraufgeführt. Genau, er hat ein Stück für Yo-Yo Ma geschrieben, das er dann an dem gleichen Konzert, wie ich gespielt habe, uraufgeführt hat. Und dann nach dem Konzert eben bin ich zu Yo-Yo Ma gegangen und habe gesagt, kann ich dich bitte meinen Gefallen bitten? Und er so, anything, ja. Und sagt, bitte stell mich John Williams vor. So, natürlich, hat mich sofort in der Hand genommen. Und dann sind wir direkt zu ihm in der Garderobe. Und er ist unglaublich netter, freundlicher, warmer Mann, wie ein so ein netter Opa. Und dann habe ich eben ein Foto jetzt mit den beiden, Yo-Yo Ma, John Williams und ich. Also das werde ich meinen Enkelkindern noch zeigen
das
und
musst
erzählen.
Du. Ja. Unbedingt. Mein Lieber, lass uns über dich und deinen Familienhintergrund reden. Kann man sagen, dass du so dein erstes Album für die Deutsche Grammophon ist ja Home? Da waren Deutschland, Österreich und eben deine Heimat oder deine Ursprünge, deine Wurzeln vertreten als Prince of Persia. Könnte man sagen, dass das auch nach wie vor deine drei Heimaten sind?
Total. Ja. Ich sehe es wirklich eigentlich mehr als eine Heimat. Also für mich, wenn ich sage wirklich Heimat ist, es bleibt einfach Österreich und Vorarlberg vor allem.
Da bist du aufgewachsen.
Da bin ich geboren, aufgewachsen, also habe bis zu meinem 19. Lebensjahr da gewohnt. Für die, die nicht wissen, wo Vorarlberg ist, ganz im Westen von Österreich. Der schönste Teil natürlich von Österreich. Und es grenzt direkt an die Schweiz, es grenzt an Deutschland, an Liechtenstein, also vier Ländereck quasi, nicht nur drei Ländereck. Und das ist einfach für mich Heimat. Obwohl eben, wie du schon angesprochen hast, meine Herkunft eben der Iran ist. Meine Eltern kommen oder kamen in den frühen 70er Jahren nach Österreich, sind dann geblieben.
Beruflich, ne?
Beruflich, als professionelle klassische Musiker zum Studieren nach Wien und dann später nach Vorarlberg gezogen. Also ich bin aufgewachsen da und das ist einfach Heimat, aber dennoch ist eben, das ist nicht eintönig, sondern ich habe trotzdem dieses Gefühl, dass ich diese zwei Seiten habe, in mir trage und dennoch sehe ich es als einen Ort. Also ich verbinde Vorarlberg komischerweise mit diesen zwei Sachen. Mit diesen, nicht nur zwei, sondern mehr, das ist auch Deutschland, das ist Schweiz. Ich finde, es ist ein sehr offenes Eck da, weil einfach, man muss offen sein, man, alles kommt zusammen. Die verschiedenen Länder kommen zusammen, die verschiedenen Dialekte, Schweizerdeutsch, Deutschdeutsch, Vorarlbergerdeutsch, und von daher ist das für mich und bleibt für mich auf jeden Fall Heimat.
Es gab oder es gibt einige Musiker für dich, und wir können nicht über alle sprechen, weil es gibt viele, aber so einige, die in deiner Biografie sehr herausstechen, die für dich bedeutsam waren, auch an bestimmten Weggabelungen vielleicht. Und einer ist natürlich Daniel Barenboim. Kannst du dich an eure erste Begegnung erinnern?
Ja, natürlich. Meine erste Begegnung mit ihm, ja, habe ich sehr negativ in Erinnerung.
Erzähl.
Erstens mal, ja, ich würde, wie du schon gesagt hast, ist definitiv für mich zumindest, fühlt sich an wie eine schicksalshafte Fügung, dass ich ihn überhaupt hier getroffen habe, dass wir zusammengekommen sind. Ich habe enorm viel natürlich davon getragen und trage immer noch jeden Tag. Also definitiv auf jeden Fall für mich extrem wichtig und schicksalshaft. Die erste Begegnung war direkt zur Audition, zum Vorspiel von ihm. Wir wurden bekannt gemacht durch einen guten Freund von ihm, Franz Helmersson, der dann mein Cellolehrer war, 3 Jahre lang, und mich empfohlen hat quasi ihm. Aber da war er noch gar nicht mein Lehrer zu der Zeit. Später dann, aber das konnte er noch gar nicht wissen. Jedenfalls habe ich ihn getroffen, auf dem Gang erstmal. So, das, also ich meine, allererste Begegnung auf dem Gang, natürlich sehr freundlich, sehr positiv. Hallo, hallo, haben die Hand geschüttelt, war total natürlich starstruck, wie man so sagt.
Ja, kenne ich.
Ja. Und dann aber erste Begegnung war quasi, ich musste das Cello auspacken direkt und ihm vorspielen. Also es war in Basel, da habe ich nämlich noch in Basel gewohnt. Und das West Eastern Divan Orchestra war auf Tournee und hat ein Konzert in Basel gespielt an dem Abend. Und nach der Generalprobe um 12 war das Orchester fertig und dann musste ich die Audition machen auf der Bühne eben. Und er saß dann im Publikum mit seinem Assistenten Tabaret und sein Sohn Michael Barenboim saß daneben und hat dann gesagt, ja, Kian, pack aus und spiel jetzt auf der Bühne für mich. Und die Sache ist so, dass ich abgemacht hatte mit seinem Assistenten, was ich vorspielen werde. Also er hat mich gefragt, es war irgendwie ein paar Wochen im Voraus, habe ich einen Anruf bekommen, ja, Maestro hat jetzt Zeit für dich. Und ich so, okay. Und habe ich gesagt, aber ja, aber ich habe am Tag davor ein Konzert mit vielen Stücken, ein Rezital mit Klavier. Das heißt, diese Stücke werde ich vorbereitet haben und ich hoffe, das geht in Ordnung. So, ja klar, sag mir doch die Stücke. Hat alles aufgeschrieben und ist ja gut. Also ich war top vorbereitet mit diesen Stücken Und dann setze ich mich hin und ich weiß gar, die Stücke waren Schumann, Schubert, irgendwie Franck und Brahms, kaum Musikwerke. Und setze ich mich hin und Maestro sagt eben, ja, bitte spiel mir Bach vor. Und Bach war nicht auf der Liste, total nicht. Und,
Was sollte er hören? Cello-Suite?
Ja, irgendwas. Er sagt, spiel einfach Bach.
Ja, bietet sich natürlich einen von den Suiten an. Ja.
Genau, und erstmal ist natürlich Panik, so, aber so war das nicht abgemacht.
Oh Gott.
Aber natürlich kann man auch nicht widersprechen. Wenn Maestro Barman sagt, spiel Bach, dann spielst du Bach, fertig, aus. Oder du stehst auf und gehst und kommst nie wieder zurück. Also habe ich einfach angefangen zu spielen, ja. Ein Stück, das ich nicht vorbereitet hatte, aber einfach natürlich. Natürlich sollte man eigentlich immer Bach spielen können. Das ist natürlich vielleicht Leute, die sich das anhören, denken, oh, Memme, ich hab's gespielt, das weiß nicht. Aber es war schon erstmal ein Panik im Kopf, im ersten Moment, weil es natürlich erster Eindruck, ich weiß, das erste, was er je von mir hören wird, wird ein Stück sein, das ich jetzt schon lange nicht geübt habe, nicht vorbereitet habe. Lief trotzdem ganz okay. Und dann, okay, und was mit Dvorak Cello-Konzert? Spiel doch Dvorak Cello-Konzert. Und tatsächlich hatte ich zu der Zeit noch nie wirklich Dvorak Cello-Konzert im Konzert vorgespielt. Ich hatte es ein bisschen geübt für mich zum Spaß, aber noch nie wirklich vorgespielt. Ich habe dieses Stück relativ spät und deshalb habe ich das so ein bisschen einfach so aus dem Gedächtnis so Dvorak Cello-Konzert gespielt, obwohl ich das nie wirklich in einem Konzert je die Erfahrung gemacht hatte.
Wahrscheinlich dieses berühmte Thema, ne?
Natürlich, genau. Genau. Und das kann man halt so als Cellist, aber ich hatte es nicht wirklich ernsthaft je geübt. Dann habe ich das einfach so ein bisschen hingeplätschert und gedacht, in meinem Kopf war es so, okay, das war's jetzt. Also das war meine Chance, es ist gelaufen, für immer. Und dann kam sehr positives Feedback und auch dann schlussendlich ganz am Schluss habe ich gesagt, ja, was willst du sonst noch spielen? Und da habe ich gesagt, ja, wie wär's denn mit den Stücken, die ich vorbereitet habe? Und dann habe ich von denen noch ein bisschen was gespielt, schlussendlich. Und dann gesenkten Hauptes bin ich gegangen und dachte, das war's jetzt und so. Und dann hat er aber gesagt, gleich danach so, wie wär's, wenn du Solo-Cellist in meinem Orchester wirst?
Das ist dann mal fett, ne?
Das war fett, ja. Und sein Sohn, eben Michael, hat mir dann auch Jahre später gesagt, dass ja, mein Vater war vor allem von deinem ersten Vorspiel sehr beeindruckt. Ich so, das kann doch gar nicht sein, das ist völlig unglaublich. Aber vielleicht habe ich in meiner Panik doch irgendwie noch irgendwas hinbekommen. Ja, kann sein, dass dieses Adrenalin gerade was ausgewirkt hat.
Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Immer wenn ich denke, auch so Bühnenauftritte und so völlig außer Plan bin, dann bekomme ich meistens das positivste Feedback und denke dann immer, ihr wart in einem falschen Konzert.
Ja,
so ähnlich muss es ja bei dir. Wie lang ist das her?
Das war im Sommer 2013. Und das allererste Projekt habe ich dann und interessanterweise, das ist unglaublich, das zeigt nochmal, wie weit Maestro Barenboim nach vorne denkt, wie weit er im Kopf schon ist. An dem gleichen Abend bin ich dann aufs Konzert gegangen, zuhören, die haben da gespielt in Basel, und dann habe ich ihn begrüßt, Backstage noch, habe ihm gratuliert, das war nach meinem Vorspiel, und er hat dann, wir reden vom Sommer 2013, ja, hat er gesagt, super, freut mich, dass ich dich endlich gefunden habe. Wir waren lange auf der Suche nach einem guten Solo-Cellisten. Ich glaube, wir haben was gefunden. Wir machen in ungefähr 5 Jahren Don Quixote mit dem Orchester. Ich glaube, du wärst der Richtige dafür. Und nicht so, ja, klar, sagt er jetzt mal so. Wir haben tatsächlich dann 5 Jahre später Don Quixote nicht nur auf Welttournee gespielt, sondern wir haben es auch quasi eingespielt, eine Live-Aufnahme gemacht. Das kommt jetzt auch demnächst raus als Digital Release. Und das habe ich zum ersten Mal im Sommer 2013 von ihm gehört und ihm überhaupt nicht ernst genommen, weil ich wusste damals noch nicht, was für ein Kaliber das ist. Und wenn er was sagt, dann meint er das.
Ja.
Und das hatte ich wirklich bewahrheitet, 5 Jahre später. Das erste Projekt habe ich dann im Januar 2014 mit dem West Eastern Divan Orchester gespielt. Und aber trotzdem, das war schon beim ersten Mal eine große Ehre, aber jetzt, dass das nochmal zustande gekommen ist, total surreal, ja.
Ich hatte sogar noch den Gedanken dabei, weil es ist ja nun bekannt, dass Michael und Daniel eben Vater und Sohn sind, oder Sohn und Vater. Du bist jetzt der Adoptivsohn,
nein, sozusagen. Nein, Vater und Sohn, ich bin der Heilige Geist, sage ich immer.
Selbstverständlich, genau, der das Ganze anfeuert, befeuert. Also es ist schon großartig, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Du hast einige Jahre als Solo-Cellist dann auch im West Eastern Divan gespielt. Und du hast ja trotzdem nebenbei schon eine Solo-Karriere gestartet, ne? Und im Orchester gleichzeitig gespielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genau die richtige Mischung für dich war.
Total, total. Ja. Also ich sag das nicht nur so jetzt so, oh, man lernt sehr viel im Orchester. Nee, es ist tatsächlich,
ich empfinde das auch tatsächlich.
Es ist aber also wirklich 100% für jeden Musiker, der kann. Also jeder Streicher sollte zumindest mal im Orchester ein Projekt spielen. Ich hatte das Privileg, dass ich wirklich jeden Sommer das intensiv gearbeitet habe und nicht nur von irgendjemandem gelernt habe, sondern wirklich von einem der größten Dirigenten aller Zeiten lernen konnte, was heißt es wirklich gemeinsam zu spielen, was heißt es gemeinsam zu phrasieren und vor allem Repertoire, das man als Cellist nie spielen kann. Und das spielen zu dürfen im Orchester ist ein unglaublicher unglaubliches Erlebnis. Beethoven-Symphonien haben wir gemacht, kann man natürlich auch nicht spielen sonst als Solist, Tschaikowski-Symphonien, all diese Sachen, die einem auch helfen, dann ein Gesamtbild des Komponisten zu kennenzulernen. Man kann natürlich Aufnahmen anhören, das hilft auch, aber wirklich im Orchester zu sitzen, eine Beethoven-Symphonie zu erleben von drinnen und zu lernen, wie Beethoven für ein Orchester geschrieben hat, wie lernt man das, wie probt man das, wie führt man das auf, also unglaublich bereichernd. Also ich sage das nicht nur so, wenn ich sage, dass ich jetzt, wo ich jetzt quasi ausschließlich solistisch spiele, extrem viel da profitiert habe davon. Mhm. Auch wenn ich vor einem Orchester sitze, weiß ich, wie ein Orchester funktioniert, ich weiß, wie man da umgehen soll, kann und was man von einem Orchester erwarten kann auch. Also für mich war es eine unglaubliche Bereicherung, die ich finde, jeder Musiker zumindest machen sollte, wenn er die Gelegenheit hat, wenn er das richtige Instrument hat.
Kian, eine andere Musikerpersönlichkeit, die auch gerade mein oder unser Gast hier im Podcast der Deutschen Grammophon war, war Anne-Sophie Mutter, die wie eine Mutter sich auch sehr intensiv um dich gekümmert hat.
Absolut, das war... Wann hat das angefangen? Das war auch wieder eine interessante Begegnung, in dem Sinn, dass sie nicht 100% positiv war von Anfang an. Mhm. Irgendwie zieht sich das durch, mein Leben durch, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir.
Nein, das glaube ich, nein.
Nein, also
vieles, was zu Beginn nicht so ganz stimmig ist, wird nachher, du kennst doch auch das Wort von den Generalproben, wenn die mies laufen, wird die Premiere der Hammer.
Allerdings, aber in dem Fall hat es nichts Menschliches zu tun oder irgendwas mit ihr zu tun, sondern es war... Liegt daran, ich erkläre das nämlich so, dass ich mich beworben habe als, man muss sich ja bewerben für ihre Stiftung, Anne-Sophie Mutter Stiftung, tolle Stiftung, und ich habe mich beworben als 18-Jähriger für die Stiftung und habe negativ Bescheid bekommen. Also das meine ich damit, dass die Begegnung, sie hat, ich habe einen Brief, also von ihr wirklich persönlich geschrieben, lieber Kian, toll, tolles Talent, aber du bist noch nicht bereit, quasi ganz ehrlich und offen und nicht so, also wirklich habe es zu Herzen genommen, das Feedback, und noch härter geübt, noch härter gearbeitet. Ich dachte erstmal, es ist gelaufen und ich habe mich auch nicht mehr gemeldet. Ich habe gesagt, okay, das, diese Chance verpasst, aber es gibt ja auch noch andere Chancen und so. Und dann 3 Jahre später, glaube ich, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, 3 Jahre, 4 Jahre später, ungefähr so, plötzlich ein Anruf aus dem Nichts. Ich war auf dem Weg zum Europapark, dahin auf dem Weg mit meiner Schwester und meinem Cousin und so weiter, ein Anruf. Ja, wer ist am Telefon, frage ich. Und die Antwort ist eben, ja, die Assistentin von Anne-Sophie Mutter, sie würde dich gerne am Samstag hören. Ich so, was? Nach 4 Jahren, ja.
Wow.
Kannst du am Samstag nach München kommen? Es war eben Mittwoch und ich war im Europapark. Habe natürlich dann gesagt, natürlich komme ich am Samstag nach München, kein Problem. Und sie hat gesagt, ja, bereite das, sie will Dvořák-Cellokonzert hören, sie will Haydn-Cellokonzert hören und sonst noch was du willst. Ich so, gut, alles klar. Und dann sind wir trotzdem in den Europapark gefahren, ich war den ganzen Tag dort ohne Cello. Natürlich. Und dann am nächsten Tag angefangen zu üben und mich vorzubereiten. Am Samstag dann nach München gefahren und sie getroffen. Und sie hat gesagt, sie kann sich noch an meine Bewerbung erinnern, die vor 3 Jahren oder 4 Jahren war. Und sie hat mich aus der Entfernung beobachtet und verfolgt. Und jetzt hat sie das Gefühl, ich bin bereit. Und dann habe ich ihr vorgespielt und sie hat mich aufgenommen in die Stiftung. Happy End.
Aber ein ganz großes Happy End, wirklich. Wir kommen noch einmal zu deinem Repertoire zurück. Was du auch immer wieder gerne spielst, was nicht unbedingt jetzt Usus ist, ist das Cellokonzert von Lutosz Wawski. Mhm. Das steht auch häufig auf deinem Programm.
Ja, es steht schon lange, es war jetzt eine große Lücke jetzt, quasi ein paar Jahre, wo ich nicht gespielt habe. Und jetzt aber wieder spiele, nämlich im Dezember in Wien. Aber das war zum ersten Mal, habe ich das eben bei einem Wettbewerb gespielt. Mhm. Das war eine große Herausforderung, weil im Finale dieses Wettbewerbs in Finnland 2013 gab es eine Auswahl von Stücken, eine sehr, sehr enge Auswahl. 6 Stücke gab es. Mhm. Und eins davon musste man auswählen und keins davon hatte ich je gespielt. Oh, das waren alle Stücke, die 20. Jahrhundert oder sogar 21. Jahrhundert eher fernab des abgetretenen Pfades. Mhm. Also es waren Stücke von eben Benjamin Britten, Lutosławski, Prokofjew oder irgendwelche finnische Komponisten. Also Sachen, die man natürlich als Cellist vielleicht kennt, aber die nicht jeder schon gespielt hat. Und ich war damals noch jung und dann muss ich auswählen. Und dann war es die Idee meines Lehrers, Ivan Moningetti, hatte gesagt, ich glaube, Lutosławski passt gut zu dir. Und das also hat sich dann bewährt. Also ich habe mich in das Stück wirklich verliebt und hatte ein gutes Gespür dafür. Interessanterweise ist das erste Stück, das Barenboim von mir gehört hat. Weil erstmal muss man ein Video schicken an ihn, bevor man überhaupt persönlich vorspielen darf. Und das war das Video, das er von Helmersson geschickt bekommen hat, wo auch eben Helmersson in der Jury war in diesem Wettbewerb und nach diesem Wettbewerb mich an Barenboim empfohlen hat. Also irgendwie dieses Stück war für mich in meinem Leben sehr schicksalshaft, war so ein Türöffner, Turning Point, weil dieses Stück dann quasi Helmersson überzeugt hat, mich an Barmem zu empfehlen und er hat sich das angehört und sich entschieden, mich persönlich einzuladen.
Kian, wir haben neben unserem Anstoßakzent mit dem Almdudler gibt es eine Rubrik, die wir häufiger in unserem Podcast einsetzen, die heißt Klassisch daneben. Das bedeutet, dass uns Musiker erzählen von ihrem peinlichsten Moment auf der Bühne.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt sogar ein Video davon. Jetzt fällt es mir gerade ein. Es ist sehr witzig. Auf Facebook gibt es das. Ein Streich-Trio-Konzert haben wir gespielt mit zwei meiner sehr engen Freunde, Marc Buschkoff an der Geige, Adrien Boisson an der Bratsche. Mhm. Und ganz gegen Ende des Stückes wird es sehr energisch, und das war das letzte Stück des Konzerts, also quasi ganz gegen Ende des Konzerts, wird sehr energisch, der Cellist muss extrem laut und energisch Akkorde spielen, ram, dam, ram, dam, und der Aufstrich, und ich war so, wie soll ich sagen, drinnen, und ich wollte nochmal alles geben, es war die letzte Minute, habe ich so mit Schwung das gemacht, dass wirklich mir der Bogen komplett aus der Hand gefallen ist, und im hohen Bogen, zack, Vollgas auf den Boden gefallen ist. Ich dachte erstmal, er ist zerbrochen.
Großartig.
Ja, also ich war erstmal total perplex, weil ich habe es nicht gecheckt. Man checkt sowas nicht. Plötzlich war der Bogen einfach nicht mehr in meiner Hand.
Und du ohne Bogen?
Ja, ne, ich habe erstmal so einfach. Und okay. Da im Video ist es aber sehr witzig. Im Video ist es alles, also in meinem Kopf hat sich das irgendwie 20 Sekunden lang angefühlt. Mhm. Und dann schaut man sich das Video an, es ging alles so wahnsinnig schnell. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, wo der Bogen ist. Und ich habe so
aufgesprungen?
Ich bin so quasi aufgesprungen, quasi halb. Habe mich unten gebückt, den Bogen aufgehoben und dann sofort wieder weitergespielt. Aber das Witzigste ist natürlich, wenn man meine Kollegen beobachtet, wie die reagieren und versuchen, total krampfhaft das Lachen zu unterdrücken, natürlich, aber nicht so ganz erfolgreich dabei sind. Und ich selber auch kann danach das Grinsen nicht unterdrücken. Also wir lächeln dann alle oder lachen eigentlich alle.
Man darf ja auch nicht vergessen, sowas gefällt dem Publikum ja.
Total.
Es ist ja nicht so, es ist natürlich in dem Moment ein ganz schlimmer Moment, weil es einfach peinlich ist, aber im gleichen Moment merkst du einfach, dass manchmal ist es auch ein Stimmungslöser,
ja,
zusätzlich ja nochmal. Mhm. Ich freue mich erstmal jetzt auf dein neues Album, auf Mozarts Klaviertrios mit den beiden Barenboims. Ist auch so ein richtig schönes Projekt, was das Vorgängeralbum eben auch so abrundet, und mir hat das richtig viel Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Kian Soltani, vielen Dank.
Vielen Dank.
Musik, Filme, Kochen, Gaming, Leidenschaften, die uns verbinden. Und ich glaube, viele von unseren Hörern mit uns auch. Das war mein Gast Kian Soltani in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts Lass uns über Klassik reden. Und ich freue mich sehr jetzt schon auf unsere nächste Ausgabe. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von ihm. Tenor Benjamin Bernheim. Großartiger französischer, junger, lyrischer Tenor. Neuer Exklusivkünstler, neuer Exklusivtenor der Deutschen Grammophon mit einer Stimme zum Niederknien. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Gast. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann können Sie uns natürlich auch abonnieren, kostenlos. Und dann haben Sie alle Podcasts, alle vergangenen Ausgaben mit Anne-Sophie Mutter, mit Rolando Villason und wie sie alle heißen, auf einen Schlag. Und verpassen vor allem auch keine weiteren Folgen, wenn Sie einmal abonniert haben. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Holger Wemhoff.